Ich werde jetzt versuchen, in möglichst kurzer Zeit ein paar wissenschaftliche Einblicke zu geben mit der Konzentration auf gesundes Älterwerden. Und dazu möchte ich ganz kurz, ohne Sie zu langweilen, beschreiben, welche Datenbasen wir in Boston dafür verwenden. Da gibt es ja die historisch ältesten Kohortenstudien in Framingham und Boston. Und insbesondere die Harvard-Kohorten sind geschlossene Kohortenstudien, die es seit vielen Dekaden gibt und die sich sehr anbieten, Fragestellungen nach gesundem Älterwerden nachzugehen. Hier sind die Anfänger dieser Kohortenstudien, die Gründer, die selber mittlerweile in Würde gealtert sind und immer noch sehr aktiv, also wunderbare Beispiele für gesundes Älterwerden, der Dr. Spicer ganz links und Walter Willett sind beide 80 und 70 Jahre alt und immer noch aktive Faculty an der Universität mit sehr großen Forschungsprogrammen, die laufen. Und Dr. Colditz und Hankinson haben auch diese Harvard-Kohorten später geleitet. Das ist sozusagen der Ort des Geschehens. Und die erste dieser Harvard-Kohorten wurde 1976 schon gegründet, von Frank Spicer eben, der damals 170.000 Krankenschwestern angeschrieben hat, alle registrierten Krankenschwestern aus 11 Bundesstaaten in Amerika. Und davon haben 121.000 geantwortet auf einen Fragebogen und sind seitdem Bestandteil dieser geschlossenen ersten Nurses Health Study. Diese Kohorte wurde ursprünglich gegründet, um Fragestellungen wie ist ein Zusammenhang zwischen Oral Contraceptives und Breast Cancer existierend und verschiedene andere Fragen. Bemerkenswert ist, dass diese Krankenschwestern so dedicated sind, dass immer noch über 90% derjenigen, die leben, in der Kohorte aktiv teilnehmen. Es wurden dann Fragebögen zu Ernährungsgewohnheiten eingeführt. Hier war Walter Willett, der heutige Nutrition Pope in Amerika, derjenige, der die Food Pyramid zum Beispiel beeinflusst hat, hat auch diesen Fragebogen entwickelt, der seither vielen Kohortenstudien als Beispiel dient und wo man erfragen kann, was die Ernährungsgewohnheiten sind über eine breite Palette von verschiedenen Nahrungsmitteln. Es wurden Quality of Life Fragen hinzugefügt. Natürlich wird detailliert über Lebensstilfragen in alle zwei Jahre nachgeforscht und es wurden Blutproben, Haarproben, Urinproben gesammelt und genetische Analysen durchgeführt. Es gibt auch eine männliche Kohorte, zwei besser gesagt, das ist die eine, die Health Professional Follow-up Study. Auch hier folgt man dem Modell, dass man Personen, die sich medizinisch gut auskennen, besonders in eine Kohorte einbringen möchte, weil die dann auch noch viel besser über ihre eigene Gesundheit berichten können, weil die Antworten valider sind. Dieses hier sind Dentisten, Pharmazisten, Podiatrists, das sind diejenigen, die sich mit den Füßen gut auskennen, Tierärzte, also alles Medical Professionals. Es gibt eine zweite, also insgesamt haben wir hier dann auch ungefähr 70.000 Männer in diesen Kohorten, die Physicians Health Study, die ursprünglich eine klinische Studie war, in der man nachgewiesen hat, dass Aspirin das Risiko von Herzerkrankungen reduziert und diese Männer wurden später in eine Kohorte eingebracht und werden heute noch verfolgt. Dann gab es eine Nurses Health Study 2, wiederum 120.000 Krankenschwestern, die seit 1989 regelmäßig verfolgt werden. Auch hier wurde dann Ernährungsgewohnheiten, Quality of Life, wieder Blutproben gesammelt, also eine massive Erweiterung der Kohorte. Und es gibt seit 2010 eine Nurses Health Study 3, in der wiederum nach demselben Muster, aber jetzt schon online, alle möglichen Informationen über junge Krankenschwestern gesammelt werden. Das Enrollment, also man bringt immer noch Krankenschwestern ein, ist derzeit offen und es sind ungefähr 30.000 Krankenschwestern mittlerweile eingebracht. Also hier ein Überblick über die Nurses Health Study, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte mit den Daten. Vielleicht auch noch von Interesse, dass es dazu auch noch Informationen über die Kinder und die Mütter dieser Krankenschwestern gibt. Also eine richtige Cross-Generational Super-Study. Und das sind sozusagen die Betreuer dieser Kohortenstudie, die alle, wie Sie sehen, in Würde gealtert sind in diesem Prozess des Etablieren der Kohortenstudie in der Mitte Frank Spicer und rundherum die wichtigsten Mitglieder dieser Gruppe. Man erhält das Interesse der Teilnehmer, indem man jährliche Newsletter ausschickt, in denen informiert wird über die neuesten Informationen. Nun, das Thema gesundes Alterwerden ist ein Steckenpferd einer Kollegin von mir, Fran Grodstein, die dieses Thema sehr beforscht hat und die so nett war, mir einige ihrer Slides zu borgen für den Vortrag. Das ist natürlich auch in Amerika von großem Interesse, weil, wie Sie sehen, in den letzten Dekaden der Anteil der Frauen und Männer, die über 65 Jahre alt sind, deutlich gestiegen ist. Also parallel zu den Daten, die wir kennen. Das sind so Projektionen der Lebenserwartung, auch davon haben wir vorhin gehört, die allen Schätzungen zufolge deutlich ansteigen werden, mit einem Durchschnittswert von einem Jahr pro 4 Jahren, den man annimmt. Und das hat der Professor Kunze auch schon sehr schön erläutert. Aber das ist vielleicht die Kernfrage, die ich versuche zu beantworten. Der Doktor sagt zu seinem Patienten, remember the 20 extra years you added to your life through clean, healthy living? Well, these are them. Und man möchte nicht so da sitzen, man möchte nicht älter werden und dann im Endeffekt eine schlechte Lebensqualität haben. Und der Punkt ist also, wie schafft man es, gesund älter zu werden? Man möchte ja nicht um jeden Preis 100 Jahre alt werden, sondern es soll ja auch etwas Lebensqualität vorhanden sein. Dann stellt sich die Frage, was bedeutet Healthy Aging? Was bedeutet gesundes Älterwerden? Betrifft chronische Erkrankungen, die man möglicherweise nicht haben möchte. Die kognitive Funktion soll erhalten bleiben, ebenso die physische und natürlich auch die Geisteskraft soll erhalten bleiben. Wenn man sich anschaut, wie das definiert wird in der Literatur, findet man weitreichend verschiedenste Definitionen von Healthy Aging. Wie Sie sehen, hier zum Beispiel bei einem Review von 29 verschiedenen Übersichtsstudien, 26 davon inkludieren zum Beispiel physische Funktion, 13 inkludieren kognitive Funktion, 9 haben Mental Health and Wellbeing als einen Teil von Healthy Aging betrachtet und 6 haben chronische Krankheiten inkludiert. Das heißt, es gibt nur eine sehr inkonsistente Healthy Aging Definition. Deswegen muss man, wenn man das studieren will, sich auch überlegen, wie will ich das definieren in meinen Studien? Was sind wirklich die Schlüsselkomponenten eines gesunden Älterwerdens? Und wie sollte man es definieren innerhalb einzelner Komponenten? Die Nurses Health Study, wie ich Ihnen ausführlich geschildert habe, bietet natürlich viele Möglichkeiten, das zu evaluieren. Hier konzentrieren wir uns jetzt auf die älteste der Kohorte, weil da auch schon die ältesten Studienteilnehmer drinnen sind. Also nachdem die Krankenschwestern 1976 zwischen 25 und 42 Jahren alt waren, können Sie sich ausrechnen, die sind mittlerweile schon in den 80ern und sind auch einige schon verstorben, aber viele sind noch bei Gesundheit und immer noch aktiv in der Kohorte. So hat man sich überlegt, zwischen 1995 und 2001 eine Cognitive Function Test durchzuführen mit Krankenschwestern, die eingeladen wurden. Das war ein Telefoninterview, Telefoninterview für Cognitive Status oder TICS, wie man dann später dazu gesagt hat. Und von über 21.000 eingeladenen Krankenschwestern haben tatsächlich 19.500, also 92%, da zugestimmt und haben diesen Test durchgeführt. Einschlusskriterium war, dass sie 70 Jahre alt sein mussten, mindestens, und noch keinen Schlaganfall hatten, damit die kognitive Funktion nicht beeinträchtigt war. Für diese Healthy Aging Definition hat man nun diesen TICS-Test als Grundlage hergenommen. Also man hat vorausgesetzt, dass eine gesunde kognitive Funktion vorliegt und das definiert man anhand des Scores vom TICS, der über 31 sein musste. Man hat auch gesagt, naja, kognitive Funktion ist eines, aber innerhalb dieser 20.000, von denen wir jetzt den TICS haben, schließen wir doch auch die aus, die chronische Krankheiten haben. Man hat dann ein Assessment für Physical Function gemacht mit einem Test und konnte somit auch diejenigen, die nicht mehr sehr gute physische Funktion hatten, ausschließen. Und man konnte mit dem Mental Health Test SF36 testen, wie die geistige Gesundheit war und auch hier sozusagen den Mittelwert als Ausschlusskriterium nehmen, sodass man auf diese Art und Weise eine Gruppe definiert hat von Personen, die sozusagen healthy 70 geworden sind. Und von dieser Gruppe, wenn man das dann weiter eingeteilt hat, gab es sozusagen die Super Healthy Ages, das waren ca. 1600 Frauen und dann diese normalen Ages, wenn man so will, das war der Großteil der Frauen. Und da hat man dann unterschieden zwischen jenen, die chronische Krankheiten hatten und sonst keine Probleme und dann noch Personen, die nur Limitationen hatten, aber sonst keine Probleme, die man in diesen Topf des Healthy Agings gegeben hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die verschiedenen Definitionen und Untergruppierungen, so findet man, dass ein relativ hoher Prozentsatz einen guten Self-Rated Health Score auch angegeben hat. Man hat dann natürlich herumexperimentiert, nachdem das eben so eine schwammige Definition ist von gesundem Älterwerden, und hat versucht, verschiedene Cutpoints zu etablieren, um sich das von verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und wenn man sich anschaut, wenn diese verschiedenen Definitionen von Healthy Aging genommen werden, so gibt es schon einige Variationen, die weniger zum Beispiel den Body Mass betreffen, Body Mass Index, aber vielleicht ein bisschen den Alternative Healthy Eating Index. Am Großen und Ganzen hat man hier verschiedene Arten von Definitionen, die relativ gleichmäßige Verteilung der wichtigsten Lifestyle-Faktoren zeigt. Eine der wichtigen Komponenten von Healthy Aging, nehmen wir an, ist Body Mass Index. Und das hat man sich angeschaut innerhalb dieser Gruppe der 70-Jährigen, die gesund geblieben sind bis dahin. Wir wissen, Body Mass Index ist ein Maß von Körpergewicht und Körpergröße. Zusätzlich zu diesem Body Mass Index hat man sich Veränderungen im Körpergewicht angesehen. In dieser speziellen Studie, wo man evaluiert hat, welchen Beitrag Body Mass Index oder Körpergewicht zum gesunden Älterwerden hat, hat man folgende Ausschlusskriterien getroffen, im Prinzip ähnlich zu dem, was wir besprochen hatten, nämlich keine Vorgeschichte von gröberen chronischen Erkrankungen und auch gesunde kognitive Function. Und hier sieht man, dass mit zunehmendem Body Mass Index der Anteil des Successful Aging zunimmt. Also hier ist eine deutliche und lineare Assoziation. Je höher der Body Mass Index ist, die Referenzgruppe war hier Personen mit 18 bis 23 als normalen Body Mass Index. Im Vergleich dazu, je höher der Body Mass Index wurde, nach rechts zu, desto niedriger war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand successfully geaged ist, also erfolgreich gealtert. Genauso ähnlich sieht es aus mit zunehmendem Gewicht, und zwar handelt es sich hier um eine Gewichtszunahme zwischen 18 Jahren und dem Anfang der Studie, also wenn die Personen 70 Jahre alt waren. Und hier sieht man auch wieder, dass als Referenzgruppe die mit stable, also mit gleichbleibendem Gewicht über all die Dekaden, versus diejenigen, die zugenommen haben, je mehr Gewicht zugenommen wurde, desto weniger wahrscheinlich war es, dass man gesund alt geworden ist. So dass man im Zusammenhang mit Körpergewicht sagen kann, dass insbesondere das Körpergewicht im mittleren Lebensalter eine höhere Wahrscheinlichkeit mit sich führt, dass jemand erfolgreich altern wird. Und ebenso ist die Zunahme des Körpergewichtes ein Risikofaktor dafür, dass man eben nicht successful altern wird. Zweiter wichtiger Faktor, die physische Komponente, die Physical Activity. Auch hier wieder hat man Assessments natürlich gehabt, man hat das erfragt in Fragebögen, verschiedenste Maßwerte für wie aktiv jemand ist, gemessen in METs. Das sind die Metabolic Equivalents, die man anhand des Kalorienbedarfs festlegt, und man konnte einteilen in Vigorous Activities oder nur einfach gehen. Wieder hat man versucht, hier sich zu konzentrieren auf diejenigen, die bis zum Alter 70 gesund geblieben sind. Und man sieht ähnlich, nur in umgekehrter Form zu den Körpergewichtsdaten, dass mit zunehmender Aktivität hier ein Trend nach oben besteht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund älter wird, nimmt signifikant zu. Was interessant ist bei diesen Daten, ist, dass es nicht nur vigorous, also wirklich aktiver Sport ist, sondern auch Gehen hat einen signifikanten Zusammenhang mit gesundem Älterwerden. Sie sehen hier, dass selbst wenn man nur so gemütlich herumspaziert, es deutlich eine Zunahme in der Lebenserwartung gibt. Das heißt, man kann sagen, auch Physical Exercise ist ein ganz wichtiger Beitrag fürs gesunde Älterwerden. Und last but not least, und hier finde ich, wird es interessant, weil wir ja schon auch Negatives gehört haben über Alkohol, insbesondere für Personen, die bis 70 gesund geblieben sind, war es interessant zu sehen, was denn da Alkohol für eine Wirkung hat. Man hat wieder versucht, eine Kohorte zu definieren, die bis dahin gesund war und alle Daten, die man brauchte, zur Verfügung hat. Hier wird zwischen Bier, Wein und Liquor unterschieden und wie oft man trinkt, also auch das Trinkmuster. Wie gesagt, man versucht hier die Kohorte zu definieren als die gesunden Personen. Man nimmt viele andere Variablen natürlich in Betracht in diesen Analysen, die auch einen Einfluss haben könnten. Wir sehen hier die Verteilung zwischen den gesunden und den normalen altwerdenden Personen im Großen und Ganzen vergleichbar. Und nun der Effekt von Alkoholkonsum. Und man sieht hier, dass Alkoholkonsum einen moderaten Einfluss hat auf das gesunde Älterwerden, aber nicht extrem hoch. Und dass das Trinkmuster, also insbesondere jene, die relativ wenig, aber doch trinken, einen fast nicht erhöhten Wert haben, gesund älter zu werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Trinkens, also hier unten weniger als 5 Gramm oder 5 Gramm pro Tag, und welches Muster des Alkoholkonsums man zutage legt, sodass, wenn man dann auch noch unterscheidet zwischen diesen zwei Werten, man zu dem Schluss kommen kann, dass leichter Alkoholkonsum in der Form von 1 bis 2 Getränken pro Tag, die regelmäßig konsumiert werden, dazu führen, dass insgesamt ein Benefit auftritt für das gesunde Älterwerden bei Frauen. Sodass in Summe, und hier komme ich zum Schluss, die 3 goldenen Regeln wohl gelten, um gesunder älter zu werden, zumindest wenn man den Daten der Nurses Health Study glauben will: schlank bleiben, Sport betreiben oder zumindest eine Runde ums Haus gehen täglich und ein Glas Wein trinken. Dann geht es einem so wie ihm. Und hier müsste man wahrscheinlich schon sagen, 80, the new 40 mittlerweile, weil 70 ist ja schon gar nichts mehr heutzutage.
Sehr gut.